Ja, deshalb viele fragen ja dann nach Daumen hoch, Daumen runter Bewertung oder mit einem Ampelsystem. Die Schwierigkeit hierbei ist immer, sobald man in die Medizintechnik reingeht, muss man sowas immer nachweisen. Und da Wissenschaft zu machen, ist extrem kostenintensiv und aufwendig. Und da scheuen sich selbst viele Medizinproduktehersteller und auch wir davor. Wenn man solche Algorithmen anbietet oder solche Aussagen trifft, muss man sie einfach immer, sobald man in die Medizintechnik eindringt, muss man das immer wissenschaftlich fundiert auch nachweisen, dass dieses Ampelsystem auch wirklich aussagekräftig ist. Deshalb arbeiten wir auch in erster Linie mal mit Medizinern zusammen und haben dort auch ein Dashboard, wo die Leute eben ihre Daten automatisch auf dem Dashboard hochladen können und der Arzt das in der Klinik sich anschauen kann. Das ist, ganz ehrlich zu sein, noch nicht so, wie ich es mir wünsche.
Herzlich willkommen zum Podcast Digitaler Puls, zum gleichnamigen Buch von Nils Seebach und mir. Wir haben in den letzten 2 Jahren, als wir das Buch geschrieben haben, unheimlich viele Experten interviewt und möchten diese Tradition in diesem Podcast weiterführen. Das heutige Thema ist ein sehr spannendes Thema, und zwar das Thema Gesundheitstracker. Wer meinem Newsletter folgt oder auch die Inhalte auf LinkedIn von mir manchmal liest, der weiß, das ist ein Thema, womit ich mich sehr gerne beschäftige. Und auch die Tech-Giganten sind in dem Bezug oft ein Thema, was ich irgendwie, glaube ich, ein bisschen hype und auch einfach spannend finde. Und umso mehr freue ich mich dann heute mal in dem Podcast da ein bisschen tiefer einzusteigen und auch hier die Frage zu stellen, was können diese Tracker eigentlich wirklich und was können sie vielleicht auch nicht? Und dafür haben wir einen Spezialisten eingeladen, den lieben Jens Speil. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute da ein bisschen auch reiben dürfen im Zweifel. Und aber lass uns einfach mal starten mit: Wer bist du eigentlich und was machst du?
Ja, hallo Luisa, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben uns gleich am Anfang ein bisschen gerieben, ne? Kann ich ja vielleicht gleich auch noch ein bisschen was zu sagen, warum ich da dann manchmal vielleicht nicht aggressiv, aber schon ein bisschen forscher auftrete, wenn es um solche Posts geht, weil ja, da hat man natürlich als jemand wie ich, der aus der Medizintechnik kommt, manchmal ein bisschen eine andere Perspektive. Ja, wie gesagt, Jens Speil ist mein Name. Ich bin fast 48 Jahre und lebe seit mehr als 20 Jahren in der medizintechnischen Welt. Ich habe ursprünglich mal einen klinischen Hintergrund und habe das Krankenhaus eben vor, ja, ich glaube, 21 Jahren verlassen. Bin so ein typischer Quereinsteiger in die Medizintechnik, da ich eben keinen Ingenieurhintergrund habe, sondern klinischen Hintergrund, und bin in Vertriebspositionen eingestiegen, später dann Marketing, Produktmanagement, immer im amerikanischen Bereich, also immer für amerikanische große Firmen gearbeitet, so mit 10.000 Mitarbeitern und 2 Milliarden US-Dollar Umsatz. Habe da so meine Karriere entwickelt, auch später fast 10 Jahre sehr viel international gereist, sehr viel in Asien, Mittlerer Osten, war auch immer für Europa zuständig. Und bin eigentlich immer in diesem Bereich Respiratory zuständig gewesen, also alles, was das Thema Lunge angeht, sowohl für Produkte und Lösungen zu Hause als auch im Krankenhaus. Also von daher verstehe ich auch so den gesamten Pathway von einem Patienten, der erst zu Hause ist, sich dann verschlechtert, ins Krankenhaus kommt, auf eine Intensivstation und irgendwann den Weg wieder zurück. Und ja, das begleitet mich ja eben seit über 20 Jahren.
Super spannend. Und vielleicht kannst du gleich auch noch zu Beginn etwas dazu erzählen, an dem Projekt, an dem du jetzt auch ganz verschärft arbeitest, zu eurem tollen Ring.
Genau, ich habe mich vor einem guten Jahr selbstständig gemacht mit einer Firma, die sich Porta Medical nennt. Porta aus dem Grund, weil wir uns als Gateway, als Tor, als Portal für innovative Produkte in den europäischen Markt sehen. Das heißt, im Laufe meiner 20 Jahre Berufserfahrung habe ich einfach immer wieder festgestellt, es gibt sehr gute Produkte aus Asien, und aus USA, aber auch in Europa, die aus welchen Gründen auch immer nicht den Weg in den Markt finden, Medizinprodukte eben. Und wenn man über Firmen nachdenkt aus Asien und Amerika, dann stellt man immer wieder fest, für USA ist dann irgendwie USA und Rest of the World. So, das ist, die sollen einfach alle machen, was wir machen und gut ist. Und den muss man dann immer ein bisschen erklären, dass das in Europa doch sehr divers ist. Jedes Land hat seine Eigenschaften. Natürlich haben wir eine CE-Regulierung, eine medizintechnische CE-Zulassung, die ist europaweit harmonisiert, aber trotzdem gibt es in jedem Land Spezialitäten. Und dann hat man natürlich die unterschiedlichen Sprachen, man muss sehr viel übersetzen, das muss regulatorisch auch alles passen. und so weiter und so fort. Dann hat man die kulturellen Begebenheiten, auf die man auch sehr große Rücksicht nehmen muss. Und da sehen wir uns so ein Stück weit als Brücke zwischen den Herstellern und dem europäischen Markt, wobei wir auch Mittlere Osten und Afrika betreuen, da ich da auch sehr viele Kontakte und Erfahrungen habe. Ja, und das läuft bei uns eigentlich so, dass wir entweder kontaktiert werden oder wir gehen auf Hersteller in unserem speziellen Segment, also Respiratory, zu und entweder starten wir einfach, dass wir die Unternehmen unterstützen mit einer Marktevaluierung. Das kann bis dahin gehen, dass wir den Händler suchen, Partner suchen und dann ziehen wir uns zurück. Dann ist es eine klassische Beratungsaufgabe, eine Serviceaufgabe, aber es kann auch dahin führen, dass wir eben die komplette Distribution übernehmen. Wobei Distribution bei uns mehr ist, als einfach nur die Sachen zu importieren und irgendwie im Markt anzubieten über verschiedene Kanäle, sondern wir machen auch sehr viel Business Development, wir sprechen sehr viel mit wichtigen Ärzte im europäischen Markt in unserem Segment, Key Opinion Leader Management ist da ein Stichwort und ja, aktuell haben wir eben zwei Produkte, auf das eine gehen wir ja heute ein, das ist unser neuer Ring, der aktuell auch noch ein Wearable ist, aber in China schon als Medizinprodukt zugelassen ist und wir sind jetzt auch gerade auf dem Weg, das in Europa und USA als Medizinprodukt zuzulassen.
Ja, genau. Und du bist dann über meinen Newsletter im Prinzip angestachelt worden, weil ich hatte vor zwei Wochen oder vor, wenn der Podcast ausgestrahlt, wahrscheinlich schon vor ein bisschen mehr als zwei Wochen über das neue Google Nest gesprochen, die jetzt kontaktlos Atmung und Schlaf tracken wollen. Und da hattest du ein paar wichtige Sachen zu erzählen. Und ich bin ganz Ohr gewesen, weil ich selber auch ein Ohrring trage. Die das gerade per Video schauen, die können sich's angucken. Und selbst auch immer früh, wenn ich aufgewacht bin, gleich reinschaue. Wie habe ich geschlafen? Wie war meine Herzrate? Hat sie sich gelowert? Und ich vertraue dann auch ein bisschen auf diese Daten. Glaube zu denken, dass dieses Wearable meinen Körper total versteht. Wie ist denn da deine Meinung dazu?
Ja, jetzt zu diesem speziellen Punkt, dass es jetzt auch verschiedenste Wearable-Firmen gibt, die jetzt auch mit Ultraschall die Herzrate oder die Atmung auch messen. Das ist aus der Medizintechnik ist das ein alter Hut. Also es gibt große Medizintechnikfirmen wie zum Beispiel ResMed, die sind sehr, sehr spezialisiert in diesem ganzen Bereich Schlafapnoe, also eine krankhafte Schlafstörung. Und die machen auch sehr viel Diagnostik, bieten komplette Labore auch für Kliniken an und die haben das auch versucht und haben einfach festgestellt, es reicht nicht aus, um eine wirklich gute Schlafdiagnostik zu machen, sondern man braucht häufig noch die Sättigung und dann hat man das irgendwie aufgegeben. Und auch wir arbeiten an so einem Radarsystem. In China wird das schon an Labore gemeinsam mit dem Ring, weil dann hat man eben die Atemfrequenz. Man hat die Bewegung des Patienten, man hat die Sauerstoffsättigung, man hat den Puls und ganz neu bei uns kommt jetzt auch die Temperatur noch dazu, die ist auch wichtig im Schlaf, weil die am Anfang eben auch abfällt, die Körperkerntemperatur. Und umso mehr Informationen man natürlich auch in eine KI reinfüttert, umso besser ist das Outcome. Ja, ich sage immer, keine Daten in eine KI rein, da kommt auch nichts raus und umso mehr Daten, umso genauer ist logischerweise auch das Ergebnis. Und ja, das hat mich insofern angestachelt, weil es natürlich, ja, die großen Player haben natürlich unglaubliche Werbebudgets und launchen solche Sachen dann natürlich sehr stark. Da ist die Medizintechnik vielleicht auch ein bisschen hinterher, muss man sagen. Also in der Medizintechnik wird Werbung nicht so verstanden wie im Konsumermarkt, sondern da macht man mal eine Broschüre, da geht man mal auf Messen, man hat einen Internetauftritt. Aber Social Media, da fängt es schon an, schwierig zu sein. Und das hat übrigens auch einen regulatorischen Grund, weil als Medizin und medizintechnisches Unternehmen muss man aufpassen, was man kommuniziert. Also man kann nicht einfach sagen, wir können dies und das, sondern das muss man dann auch mit wirklicher Wissenschaft untermauern. Und das ist natürlich im Wearable-Bereich, weil die dann nicht den Anspruch haben, wirklich klinisch genau zu sein, ist das so eine Grauzone, wo ich aber weiß, dass die FDA in den USA da jetzt viel mehr reinschaut und möglicherweise auch die Gesetzeslage auch für Wearables verändern wird. Und das ist angetriggert aufgrund dessen, dass viele Wearables halt, also ich muss heute ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu negativ mit den Wearables bin, weil die triggern, die stimulieren den Markt und das ist ganz toll, einfache Tools anzubieten und trotzdem klinisch relevante Daten. Und da ist so ein bisschen der Hase im Pfeffer, weil die Wearables, die meisten sind ja, mal abgesehen von Ora-Ring oder unserem Ring, die meisten sind ja handgelenksbasiert. Und dann muss man sich natürlich die Technik auch anschauen. Das wird alles mit Licht gemessen. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man hat eine transmissive Technik oder eine reflektorische Technik. Das heißt, man schickt ein Licht durch die Haut durch. Das ist meistens mit diesen Fingerclips zum Sättigungsmessen, was du auch kennst. Dann misst man, schickt man Licht durch und auf der anderen Seite misst man, wie viel Licht kommt auf der anderen Seite an. Und über diesen Lichtverlust kann man dann eben bestimmen, wie ist der Sauerstoffgehalt und wie ist die Pulsfrequenz. So Variables am Handgelenk und wir auch machen das eben über eine reflektive Methode. So, und jetzt ist es so, dass alles am Handgelenk große Schwierigkeiten hat. Und das liegt alleine daran, dass man ja an die Arterie rankommen muss, wo man den Puls messen kann und wo man eben auch den Sauerstoffgehalt in der Arterie messen möchte. Und am Handgelenk ist es eben so, dass die Arterien an den Außenseiten verlaufen, die Uhr sitzt aber in der Mitte. Also das heißt, sie haben große Probleme, mit dem Licht in die Arterie einzudringen. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Lichtsensoren sehr eng an der Haut und sehr stabil aufsitzen müssen. Und das ist natürlich am Handgelenk mit einer Uhr auch sehr schwierig, weil keiner möchte die Uhr knalleng am Handgelenk tragen. Und dann hat man immer das Problem, dass es zu einem sogenannten Shunting kommt. Das heißt, es kann Licht zwischen Sensor und Haut vorbeischeinen in die Umwelt sozusagen und dann geht dieses Licht verloren und reflektiert dementsprechend auch nicht. Und dementsprechend ist die reflektierte Messung einfach, kann falsch sein. Genauso Bewegung. Ich habe das bei einer sehr bekannten Uhr, will die Marke jetzt nicht nennen, aber die jetzt halt auch eben gerade Sättigung gelauncht hat, hört man immer wieder, sobald man die Uhr ein bisschen hin und her bewegt, bricht die Messung ab. Und das ist ein weiterer wichtiger Faktor, weil man muss verstehen, dass Vitalzeichen unterschiedlich reagieren. Also Blutdruck als eines der wichtigen Vitalzeichen zum Beispiel wird aus der physiologischen Sicht stabil gehalten, weil man braucht einen bestimmten Druck im Gefäßsystem, um das ausreichend Blut auch in die Peripherie, also in die Finger und in den Fuß, in die Zehen, so als das Entfernteste vom Herzen, dass dort auch ausreichend Blut und mit dem Blut ausreichend Sauerstoff in die Zellen transportiert wird. So, dieser Blutdruck wird eigentlich relativ stabil gehalten. Deshalb müsste man Blutdruck vielleicht gar nicht mal so unbedingt kontinuierlich messen. Das ist aus mancher Sicht zwar auch spannend, aber dann gibt es Vitalzeichen wie den Puls und die Sättigung, die variieren sehr stark durch den Tag. Also wenn du jetzt eine Treppe hochgehst, hast du eine andere Sättigung, als wenn du jetzt so ruhig sitzt. Nachts fällt die Sättigung ab. Das ist normal bis zu einem gewissen Grad. Und so ist es natürlich ganz wichtig, dass man kontinuierlich misst. Und das tut kaum oder eigentlich gar keine Uhr, misst kontinuierlich die Sauerstoffsättigung und dementsprechend fehlen viele Messpunkte, um, sag ich mal, krankhafte Veränderungen auch rechtzeitig zu erkennen.
Wie oft misst denn so eine Uhr oder der Uhrring? Weißt du, wie oft der eigentlich misst? Ist das dann pro Minute einmal oder aller x Sekunden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also der Uhrring meines Kenntnisstandes nach, also misst ja die Sättigung gar nicht, wie häufig die den Puls messen und auch die Temperatur messen die. Wir wissen nur, dass sie das sogenannte Base Temperature nennen. Das heißt, die messen nicht kontinuierlich. Eine kontinuierliche Messung ist definiert. Und zwar mit 100 Hertz, aus klinischer Sicht zumindest. Das heißt, man muss 100 Mal pro Sekunde messen, um dass man wirklich sagen kann, man misst online. Und das hat auch einen Grund, weil ansonsten kann man Artefakte nicht rausrechnen. Und vor allen Dingen kurzfristige Abfälle kann man dann auch nicht mitschneiden. Ich weiß es von einem Uhrenanbieter, einem europäischen Uhrenanbieter, die messen einmal pro Minute. Da könnte man sagen, hey, warum muss ich 100 Mal pro Sekunde messen? Einmal pro Minute reicht auch, aber insbesondere bei der Sättigung, auch beim Puls, weil das variiert, kann man viele Auf- und Abs kann man gar nicht mitschneiden, wenn man nur einmal pro Minute misst. Und dementsprechend kann man den langfristigen Durchschnitt, und das ist eigentlich das Wichtige aus klinischer Sicht, dass man einen guten Trend hat. Und das haben wir übrigens auch viele europäische Softwarefirmen, die im klinischen Bereich Telemedizin betreiben, die aber jetzt immer mehr auch dahin drängen, Patienten zu Hause zu monitoren. Die haben mir das eigentlich alle bestätigt. Die haben gesagt, wir haben alle Variables ausprobiert und die sind klinisch und wissenschaftlich eigentlich nicht einsetzbar, weil sie halt eben genau diese Merkmale nicht erfüllen. Sie messen nicht mit 100 Hertz und sie messen auch nicht kontinuierlich. Diese Uhr, die ich jetzt gerade im Kopf habe, die misst einmal pro Minute und nachts während dem Schlaftracking maximal 4 Stunden. So, das heißt, wenn du 8 Stunden schläfst, hast du nur die Hälfte aufgenommen und weißt eben nicht in der anderen Hälfte der Nacht, wie viele Entsättigungen habe ich gehabt und wie hat sich der Puls verändert. Und dementsprechend ist es einfach ungenügend. Das muss man einfach so ganz deutlich sagen.
Und woran liegt das? Ist das dann ein Akkuproblem oder ist es so komplex, dass sie das nicht hinkriegen?
Ja, umso häufiger man, umso mehr Messpunkte man hat, umso mehr Batterieleistung. Und das wäre, wenn du mich fragst, was ist eigentlich einer der negativen Punkte an unserem Circle Ring, dann ist es tatsächlich die Batterieleistung, weil unser Ring hält zwischen 10 und 16 Stunden, je nachdem, welches Tracking man macht. Tagsüber werden weniger Daten aufgenommen, nachts mehr und dementsprechend kann er tagsüber länger halten und nachts kürzer. Wir arbeiten an der Batterieleistung, aber wenn du dir so einen kleinen Ring anguckst, kannst du dir vorstellen, wie klein die Batterie da drin sein muss. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung für uns. Deshalb fokussieren wir uns auch primär mal auf die Nacht. Da reicht die Batterie aus. Und wir sind trotzdem sehr klinisch genau, sodass wir auch, wie gesagt, in China schon die Zulassung haben. Man sagt immer so, ja, die Chinesen, was die da machen. Aber mittlerweile ist die nennen das auch FDA. Also die chinesische FDA ist mittlerweile anspruchsvoller als CE-Zulassung und auch amerikanische Zulassung. Ist vielleicht auch ein bisschen Protektionismus, um Markteindringer von außen, aus den USA und aus Europa, da ein bisschen außen vor zu behalten. Aber ja, genau, deshalb sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das für Europa in den nächsten 4 bis 6 Monaten auch bekommen.
Es wäre ja eigentlich ideal, wenn wir so in irgendeiner Form diese Tracker in unseren Alltag integrieren könnten und dann auch mit diesen Daten zum Arzt gehen könnten und sagen können, lieber Arzt, hier sind meine Daten, schau doch mal drüber und gib mir doch mal eine Einschätzung. Weil auch gerade ich habe das Problem, wenn ich in mein Dashboard gucke und jetzt weiß ich, das ist noch nicht einmal wirklich akkurat, was ich da sehe, kann ich diese Daten auch gar nicht interpretieren. Ja, da sehe ich dann irgendwas mit meinem Herzfrequenz ist so und mein Puls ist irgendwie da gewesen. Aber eigentlich kann ich auch selber gar nicht wirklich bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Das heißt, man müsste ja eigentlich irgendwie dahin kommen, dass diese Daten auch extrahierbar sind für einen relevanten Menschen, der es wirklich einschätzen kann. Oder würdest du sagen, wir brauchen eigentlich eine AI, die dann mit dem Kunden kommuniziert oder mit dem Konsumenten kommuniziert und ihm Empfehlungen gibt?
Ja, deshalb viele fragen ja dann nach Daumen hoch, Daumen runter Bewertung oder mit einem Ampelsystem. Die Schwierigkeit hierbei ist immer, sobald man in die Medizintechnik reingeht, muss man sowas immer nachweisen. Und da Wissenschaft zu machen, ist extrem kostenintensiv und aufwendig. Und da scheuen sich selbst viele Medizinproduktehersteller und auch wir davor. Wenn man solche Algorithmen anbietet oder solche Aussagen trifft, muss man sie einfach immer, sobald man in die Medizintechnik eindringt, muss man das immer wissenschaftlich fundiert auch nachweisen, dass dieses Ampelsystem auch wirklich aussagekräftig ist. Deshalb arbeiten wir auch in erster Linie mal mit Medizinern zusammen und haben dort auch ein Dashboard, wo die Leute eben ihre Daten automatisch auf dem Dashboard hochladen können. Und der Arzt das in der Klinik sich anschauen kann. Das ist, ganz ehrlich zu sein, noch nicht so, wie ich es mir wünsche. Deshalb arbeiten wir auch da mit professionellen Softwarefirmen. Wir haben gerade ein großes Projekt in Portugal zum Beispiel laufen mit einer französischen Softwarefirma, die sehr viel Telemedizin und im E-Health-Bereich aktiv ist. Die haben dort den Auftrag vom Gesundheitsministerium bekommen, im Zusammenhang mit Corona, also Covid-19-Patienten, Post-Covid oder Long-Term-Covid ist ja jetzt auch ein ganz großes Thema, weil die Leute halt häufig dann langfristig Lungenschäden bekommen und die möchte man zu Hause überwachen. Da arbeiten wir mit solchen Firmen zusammen, die da softwareseitig einfach besser sind. Wir sehen uns da momentan eher als den Hardware-Hersteller. Aber absolut richtiger Punkt. Ein Laie kann eben nicht interpretieren, was bedeuten diese Sättigungsdaten oder Pulsdaten für mich. Und in diesem speziellen Projekt in Portugal läuft das eben so, dass die Patienten den Ring bekommen, weil er eben nicht störend ist und mit kurzen Ladeunterbrechungen 24 Stunden, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr getragen werden kann. Und mit diesen 100 Hertz, und das ist natürlich was, wo Softwareleuten die Augen aufgehen und die fangen an zu träumen, weil umso mehr Daten, umso genauer wird die KI natürlich auch. Und umso mehr kann man erkennen, ist der jetzt eine Treppe hochgelaufen aufgrund von Bewegungsdaten noch? Wie hat sich die Sättigung dann verändert? Ist der unter Belastung, fällt er aus der Norm raus und hat einen zu großen Sättigungsabfall und einen großen Pulsanstieg? Und dann kann man natürlich auch medizinisch viel, viel besser reagieren. Und da ist es so, dass diese Daten alle auf einem Dashboard zusammenlaufen, auch über eine App. Die Patienten haben eine App, wo sie auch nochmal Gewicht eintragen können, Temperatur und so weiter. Oder wie habe ich geschlafen? Oder wie fühle ich mich heute? Verschiedenste Informationen laufen da zusammen, werden an ein Dashboard weitergegeben, wo es eben über eine KI analysiert wird. Und weil, wenn man sich vorstellt, man hat da Hunderttausende von Patientendaten, da kann kein Mensch ohne eine KI mehr die Daten sich anschauen. Mit einem Filter setzen kann man da vielleicht noch arbeiten, aber das ist nicht effizient genug. Und da sind wir natürlich der Entwicklung im KI-Bereich sehr dankbar. Und die Ergebnisse werden dann über WhatsApp oder E-Mail oder über ein Pop-up-Menü auf dem Dashboard dem Arzt zur Verfügung gestellt. Und dann kann er zielgerichtet eben auch dann über Videokonferenz mit dem Patienten nochmal sprechen und dann proaktiv entscheiden, ob dieser Patient jetzt erstmal gebeten wird, zu seinem Allgemeinmediziner zu gehen oder zu einem Pneumologen als Spezialisten oder ob der sofort einen Krankenwagen schicken muss und den Patienten in die Klinik holen muss und der Krankenwagen entsprechend auch vorbereitet sein muss. Ne? So, ja.
Das bringt mich zu der Frage, also ich habe jetzt gelernt, mein Oura-Ring, der misst eigentlich gar nicht wirklich akkurat. Sauerstoff kann ich sowieso komplett knicken, am Handgelenk maximal ungeeignet. Aber trotzdem platzieren sich ja die Techies so, dass sie sich eher wie ein Medizingerät platzieren. Ja, sie nennen sich nicht Medizinprodukt, aber sie in ihrem Marketingauftritt behaupten sie ja schon, dass sie der Gesundheitsbegleiter sind etc. Und ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde das super, dass die Techies da reingehen, ja, und sie machen das natürlich nicht, weil sie irgendwie Krankheiten heilen wollen, sondern weil sie Geld verdienen wollen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ist es auch wichtig, alleine den Menschen den Hinweis zu geben, hey, dein Schlafzimmer ist viel zu heiß, mach mal das Fenster auf, wenn du abends schläfst, oder kauf dir mal abdunkelnde Vorhänge, weil wir haben gemerkt, es ist super hell in deiner Wohnung und du schläfst deswegen schlecht. Da stellt sich mir dann einfach die Frage, wer ist eigentlich die wahre Kundengruppe von so einem Wearable und wo ist dann die Grenze zu kranken Menschen eigentlich, ne?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin's nicht. Ich habe selber hier so ein tolles Smartphone schon von Beginn an und meine Jungs, die schimpfen immer mit mir, weil es mittlerweile bessere Smartphones gibt, sagen zumindest meine Söhne. Und warum ich denn nicht mal wechsle? Ich denke viel auch darüber nach, was Werbung eigentlich mit uns macht. Ich bin natürlich ein technisch und klinisch getriebener Mensch, von daher analysiere ich vielleicht ein bisschen mehr als der klassische Konsumer. Aber bin dann trotzdem auch an dieser Marke hängen geblieben. Aber der Grund ist weniger die gute Performance, sondern einfach die Usability. Ich habe mich da so dran gewöhnt, dass ich mich schwer tue zu wechseln. Also Marketing spielt hier eine große Rolle und was mich, und deshalb reagiere ich auf solche Posts dann manchmal zickig, weil das wird dann so dargestellt, als wäre das alles schon perfekt und es ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Also ich lese immer mehr Studien und auch Reports von Medizinern, die halt einfach sagen, wir haben immer mehr Patienten, die mit Informationen aus den Wearables zu uns kommen und sagen, mein EKG an meiner Uhr hat mir was angezeigt. Und die kommen dann in die Klinik und der Arzt sagt, nein, es ist alles in Ordnung. Oder die Sättigung ist eingebrochen und die gehen dann in die Klinik. Das richtet ja auch einen Schaden an, also monetär zumindest. Wenn die Leute mit falschen Werten in die Klinik gehen und machen sich Sorgen und umgekehrt auch genauso, wenn jetzt die Wearables Auffälligkeiten nicht erkennen, der Mensch sich aber auf das Wearable verlässt, dann kann auch ein sehr großer Schaden entstehen, dass nämlich jemand zu spät zum Arzt geht, weil das Wearable vielleicht unerkannt irgendwelche Informationen vermisst. Und dementsprechend der Patient denkt, ach, mein Wearable zeigt an, es ist alles in Ordnung. Dabei ist nicht alles in Ordnung. Ganz großes Problem, absolut.
Also ist ja im Prinzip der gesunde, junge, nicht rauchende Kunde eigentlich ideal für ein Wearable. Und das hattest du in unserem letzten Gespräch auch so gesagt und ist bei mir eingeschlagen wie ein Blitz. Natürlich ist das so, ja. Ich bin selber ein junger, gesunder Kunde, ich bin fit und ja, ich möchte ein bisschen was über meine Gesundheit wissen, aber es ist nicht lebenskritisch für mich. Und ich glaube, da muss man dann auch die Grenze ziehen zu einer Apple Watch oder etc. zu einem wirklichen Medizinprodukt. Und ich glaube, du hattest auch jetzt erwähnt, mit einem Telearzt, der dann auch einen Notarzt rufen kann, wenn er in die Daten reinschaut. Ich glaube, wir brauchen perspektivisch schon deine Verbesserung, ja. Also Menschen, die krank sind, die sollten dann im Zweifel keine Apple Watch mehr tragen. Das ist dann auch okay. Ja, gibt's genug gesunde Menschen, die das machen und damit Spaß haben. Und die brauchen aber eigentlich Produkte, die denen wirklich helfen, die wirklich Risiko abschätzen können, die dann auch mit den interoperabel mit den Leistungserbringern kooperieren können, kommunizieren können. Und ich frage mich da manchmal so, warum gibt es eigentlich noch nicht? Warum gibt es denn nicht für Parkinson-Patienten so Handschellen und Ringe, die damit die Mobilität gemessen werden kann und dann rapider Absturz irgendwie rechtzeitig gesehen werden kann? Ja, die kommen auch nur einmal im Jahr zu ihrem Parkinson-jährlichen Treatment. Woran liegt das? Wieso kann so ein MedTech, wieso gibt es da so wenig MedTech-Firmen, die wirklich nah am Patienten sind?
Die gibt es. Es gibt all das, was du jetzt gerade gefordert hast, das gibt es schon. Man liest es halt nicht auf LinkedIn oder auf Facebook oder in den einschlägigen Wearable-Presse-Geschichten. Da liest man darüber nicht, weil das sind halt alles sehr, die Medizintechnik ist ein sehr konservativer und ein sehr chinantes Business, sag ich mal. Also die Leute treten nicht so gerne in die Öffentlichkeit und reden darüber, was sie haben, sondern sie gehen in erster Linie dann mal auf Altenheime zu, wenn man gerade jetzt mal Parkinson anspricht. Die Gefahr, dass solche Menschen, die ja jetzt von Pflegekräften nicht dann 24/7 beobachtet werden, sondern die sind alleine in ihrem Zimmer, sind die aus dem Bett rausgefallen, sind die gerade auf dem Weg zur Toilette und sind umgefallen und all solche Sachen. Da gibt es Kamerasysteme, da gibt es auch über Ultraschallsysteme, die sehr gut auch über KIs erkennen können, ob der Patient jetzt auf dem Boden liegt, weil er gerade Gymnastik macht, oder ist er tatsächlich hingefallen. Also das gibt es alles schon. Es gibt auch da Uhrensysteme, wobei mit auch da wieder am Handgelenk, deshalb, wir haben ja auch ein Accelerometer, sogar in 6 Richtungen messen wir die Bewegung. Aber wir tun es dann immer noch schwer, im Schlaf das zu definieren. Ob ich jetzt auf dem Rücken liege, ist wichtig, oder auf der Seite. Aber das kann ich natürlich, wenn ich das an der Hand messe, weil da ist zu viel Bewegung drin, kann ich da selbst mit einer guten KI dann doch nicht klar erkennen, ob ich jetzt auf dem Rücken liege oder auf der Seite. Und es hat nach wie vor technische Limitationen, aber auch das Reimbursement ist nicht zu unterschätzen. Wenn du jetzt mit so einem Tool auf ein Altenheim zugehst, dann sagen die, das ist ganz fantastisch, aber wer bezahlt mir das? Die Krankenkassen übernehmen es nicht, die Altenheimbetreiber nehmen nicht genug Geld ein. Also wäre die Frage, wer zahlt diesen zusätzlichen Schutz für den Patienten? Entweder müsste man dann mehr privat zahlen, das ist in den USA ist das üblich, wenn man dann so ein Tool für seine Großeltern im Altenheim eingebaut haben möchte, dann zahlt man einfach diese, ich sag mal, 1500, 2000, 3000 Dollar. Aber in Europa sind wir natürlich auch gewohnt, dass alles entweder vom Ministerium übernommen wird oder wie bei uns in Deutschland von den Krankenkassen übernommen wird. Das ist übrigens auch nach wie vor für uns eine Herausforderung, weil wir den Ring momentan nicht im klassischen Reimbursement haben, weil dazu müsste es ein Medizinprodukt sein, sondern es ist ein Privatzahler-Variable. Und selbst wenn die Leute den Messdaten mit unserem Ring großes Vertrauen schenken, sagen sie natürlich trotzdem 300 Euro für so einen Ring, bin ich bereit, das zu zahlen. Da gibt es natürlich Leute, die, sag ich mal, mehr als 50.000 Euro im Jahr verdienen, die sagen, okay, das ist es mir wert. Aber es gibt natürlich auch Leute, die deutlich weniger verdienen und die sagen, nee, das soll mal schön die Krankenkasse übernehmen. Und da ist so diese Mentalität bei uns für, ich zahle gerne mehr für meine Gesundheit, die ist einfach in Europa noch nicht so angekommen.
Ja, ich meine auch vor allem ältere Menschen, die haben auch im Zweifel gar nicht das Kapital, um sich sowas zu leisten und kommen auch im Zweifel gar nicht an diese Wissensquelle heran. Also du sagst, es gibt schon viele solche Geräte, aber ich selbst, und ich bin ja sehr aktiv in diesem Markt, kenne dann anscheinend doch sehr wenig. Und das finde ich schade und da muss man auf jeden Fall was tun. Ich weiß, dass auch der Hilfsmittelkatalog wurde ja gerade erst abgedatet und auch digitalisiert. Das heißt, eigentlich, was wir brauchen, ist mehr Unternehmen, die es machen, die kundenorientiert arbeiten, die auch vielleicht Marketing noch ein bisschen mehr ausrichten, sodass der Patient selbst davon überhaupt mal Wind bekommt. Ja. Und dann die Erstattung. Also da haben wir schon noch einen langen Weg vor uns, bis wir wirklich medizinische, akkurate Variables im Alltag haben.
Ja, und dann kommt natürlich auch dazu jetzt der Wechsel von MDD zu MDA. Die Zulassungsprozesse sind deutlich stringenter geworden. Du hast jetzt Hilfsmittelkatalog auch erwähnt. Da muss man ja dann zusätzlich nochmal einen Prozess durchlaufen, selbst wenn man die medizintechnische Zulassung bekommen hat, muss man es nochmal als Hilfsmittel, wenn es für den Homecare-Bereich dann gewünscht ist, muss man nochmal sich in diesen Katalog aufnehmen lassen. Das ist ein bisschen leichter, wenn man ein Tool hat, was schon etabliert ist und im Katalog drin ist und man ist nur neu und hat zusätzliche Feature und eine gewisse Innovation, dann kommt man da leichter rein, dann dauert das 3-4 Monate oder ein halbes Jahr, dann kann man da drinne sein und das ist durchaus managebar. Aber wenn man jetzt eine wirkliche Innovation, was neu ist, dann tun sich auch da die zuständigen Stellen sehr schwer, sowas aufzunehmen, weil man natürlich auch, das System ist überlastet, auch finanziell überlastet und sowohl die Krankenkassen als auch die zuständigen Stellen für die Hilfsmittelkataloge wissen natürlich genau, wenn ein neues Tool kommt und es ist verschreibbar, dann wird es auch verschrieben und dann steigen natürlich die Kosten und dann hat man historisch auch Erfahrungen gesammelt, dass da durchaus auch Kosten stark explodieren kann. Und dann hat man natürlich auch, das spricht keiner so offen aus wie ich jetzt vielleicht, aber da haben natürlich die entsprechenden Stellen auch ein bisschen Bedenken vor. Und da werden manche Dinge vielleicht auch geblockt. Hört sich jetzt ein bisschen unfair an. Auf der anderen Seite ist der große, das hat man vorhin schon besprochen, die große Hürde ist, wenn man in diese Kataloge mit einem komplett neuen Konzept rein möchte, dann muss man einfach Wissenschaft machen und das ist sehr aufwendig. Das ist sehr aufwendig. Also haben uns die evidenzbasierte Medizin, die ich auf der einen Seite komplett unterstütze, hat uns aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Innovationskraft genommen. Es ist gerade in Bereichen, die Nischen sind, ausgesprochen schwierig, die Menge an Daten zuverlässig zu sammeln, um dann eine Evidenz basiert oder eine Evidenz in einer guten Studie zu erzeugen. Das ist ausgesprochen schwierig in Nischen.
Ja, das ist immer wieder die Krux, die auch viele Startups eigentlich im Healthcare-Bereich haben, dass sie eine so lange Periode im Prinzip vorfinanzieren müssen, bis sie die ganzen Zertifizierungen haben, bis sie irgendwo in einem Register drinstehen. Auch bei DIGAS ist das ja genau das gleiche Problem. Und das ist eine Hürde, wo ich auch selber noch nicht so richtig weiß, wie wir es lösen. Es gibt natürlich Investoren, die auch umdenken inzwischen und solche Unternehmen unterstützen. Von daher kann ich vielleicht nur nochmal den Appell jetzt auch an unsere Hörer geben. Schaut euch doch mal den Ring an. Jens, wo findet man den denn gleich nochmal? Zum Abschluss vielleicht. Und wer sich's leisten kann und Lust hat auf wirklich gute Daten, wo muss er denn da anklopfen bei euch?
Genau, wir haben einen Consumer-Webshop, den findet man unter www.mycircle.de, also Circle wird C-I-R-U-L geschrieben. Und dort kann man sich den Ring auch käuflich erwerben. Wir haben auch eine Hotline-Nummer. Selbst ich als Inhaber bin immer noch sehr gerne auch mit Anwendern und auch mit Patienten in Kontakt. Wir haben, auch wenn es kein Medizinprodukt ist, immer auch wieder Patienten, die sagen, das ist mir egal, ich kaufe mir dieses Produkt, auch im Wissen, dass es noch kein Medizinprodukt ist, weil es hilft mir einfach. Und ja, genau, man kann uns auch telefonisch dann erreichen und einfach über noch mehr Details, für die wir heute nicht die Zeit haben zu sprechen, kann ich auch gerne nochmal beraten.
Super spannend. Dann würde ich sagen, damit wir unsere Zeit jetzt nicht sprengen, kommen wir zum Ende. Aber ich fand es unheimlich interessant, wirklich mal zu verstehen, wo liegt eigentlich die Grenze und auch diese Naivität gegenüber den Variables, die der ganze Markt einfach hat, weil er es nicht besser weiß, auch mal ein bisschen einzurahmen. Nichtsdestotrotz finde ich es weiterhin cool, dass Google und Apple und alle da irgendwie weiter voranschreiten. Weil, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, es ist natürlich toll, dass ein Health-Bewusstsein in den Alltag getragen wird. Und Apple ist nun mal nah am Kunden und das wird kein Medizinprodukthersteller jemals, glaube ich, toppen können, diesen Zugang, den sie haben zu Kunden, zu brechen. Von daher, vielleicht kommen ja auch in Zukunft neue Kooperationen zustande zwischen einem Google oder einem MedTech-Hersteller. Ich glaube, das könnte auch ein Weg in die Zukunft sein. Ansonsten muss man sich einfach bewusst sein, hey, ich bin jung und gesund und da ist eine Apple Watch cool, ich habe Parkinson, da sollte man vielleicht andere Medizinprodukte.
Genau, oder auch gerade chronische Lungenerkrankungen, da würde ich sagen, da haben diese ganzen Variables eine große Limitation. Nichtsdestotrotz stimme ich dir völlig zu, die treiben natürlich auch die medizintechnischen Hersteller so ein bisschen vor sich her, weil sie immer mehr in diesen Bereich reindrängen, auch wenn sie noch nicht so gut sind, wie es klinisch gefordert wäre und gefordert wäre, um eine medizintechnische Zulassung zu bekommen. Aber schauen wir mal. Ich meine, diese Leute bei Google, die haben ziemlich viel Power, was das Geld angeht. Und die haben natürlich auch Mediziner eingestellt und Leute, die sich regulatorisch und aus den legalen Aspekten immer mehr damit beschäftigen. Schauen wir mal. Vielleicht überrennen die uns dann doch noch irgendwann. So wie in vielen anderen Bereichen.
Ja, super spannend. Dann Jens, vielen lieben Dank für die ganzen Insights und ich teste den Circular Ring auch gerade neben meinem Oura Ring und bin total begeistert und freue mich auch schon sehr auf die Daten, was ich daraus vielleicht noch Neues lernen kann. Also vielen Dank, dass ich da...
Muss ich vielleicht noch zu sagen, du kannst nicht 1:1 vergleichen. Der Oura Ring misst ja primär mal die Schlafstadien, misst die Heart Rate Variability, wobei man da auch, und das ist auch ein interessanter Punkt, wir wollen es jetzt nicht überspannen, aber vielleicht das noch abschließend, da ist ein Unterschied, ob ich die Pulsratenvariabilität messe, was diese Tools eben messen, oder ich messe die Herzratenvariabilität. Für die Herzratenvariabilität muss ich im Prinzip ein EKG bestimmen und das misst der Oura eben nicht. Und da sind wir wieder im gleichen Bereich. Für jemand, der gesund ist und keine Gefäßerkrankungen, keine Herzerkrankungen hat, wird die Pulsratenvariabilität wahrscheinlich mit der Herzratenvariabilität ganz gut korrelieren. Aber sobald man dann vielleicht ein bisschen älter wird und hat doch ein paar Ablagerungen in den Gefäßen, dann driftet das unter Umständen immer weiter auseinander.
Ja, und das ist natürlich dann, kann auch gefährlich werden für die Person.
Deshalb sehe ich mich da so ein bisschen als Aufklärer und ist mir auch nochmal wichtig, dass das für mich gar nicht so eine Werbeveranstaltung jetzt heute ist, zu sagen, wir haben hier den Circle Ring, sondern mir geht es einfach darum, wenn sich Consumer für etwas entscheiden, sollten sie nicht nur auf die Werbung vertrauen, sondern sollten sich wirklich gut informieren, für welche Indikationen, welche Variables wirklich Sinn machen und vielleicht auch mit ihrem Arzt einfach mal darüber sprechen, weil da gibt es auch durchaus, das war ja auch so ein bisschen der Aufhänger, als wir uns im Vorfeld unterhalten haben, dass sicherlich Ärzte sehr konservativ sind und vielleicht die Telemedizin auch viele gänzlich ablehnen. Das ist zum Teil so, aber es gibt natürlich auch viele, die sehr, sehr offen sind, aber trotzdem skeptisch, weil sie natürlich dann auch eine klinische Genauigkeit sehen wollen, was viele Variables halt auch einfach heute noch nicht leisten.
Das ist doch ein super Schlusswort. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Luisa, für die Einladung nochmal.